Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Montag, der 3. Februar 2025, kurz vor 22 Uhr. Noch sind die US-Börsen also nicht im wohlverdienten Feierabend, aber in ja nicht mal ganz 2 Minuten ist es soweit. Und heute haben wir einen Handelstag erlebt, insbesondere an den Kryptomärkten, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen, der wirklich komplett irre war. Und das Ganze begann, wie schon in der Vorwoche, eigentlich am Freitag. Es war ja so, dass ich in der Vorwoche auf dem Börsentag nach Dresden geflogen bin, über Zürich, weil es keine Direktverbindung von Luxemburg nach Dresden mehr gibt, wie das früher der Fall war. Und als ich dagegen, ja, weiß ich nicht, 19, 20 Uhr in Zürich noch war, da lagen die US-Börsen noch im Plus. Als ich dann rüber nach Dresden gejettet bin, lagen sie auch noch im Plus. Aber in der letzten handelshalben Stunde sind sie dann mehr oder weniger gefallen. Seinerzeit wegen dem DeepSeek-Thema, auf das ich ja auch in meinem letzten YouTube-Video eingegangen bin. Dieses Wochenende ein ähnliches Bild. Auch hier die letzte Handelsstunde oder halbe Stunde am Freitag. Da wurden die kompletten Gewinne, die man zuvor ja erzielt hatte, wieder abgegeben. Es rutschte nicht ganz ins Minus, aber die Gewinne wurden, wie gesagt, wieder nahezu vollständig abgegeben. Und übers Wochenende gab es dann ein Trara, weil Trump am Samstag Zölle angekündigt hat, und zwar 25% auf Kanada und Mexiko, also den nördlichen Nachbarn der USA und den südlichen Nachbarn der USA, wenn man so will, sowie 10% auf China. In Kanada, muss man sagen, wurden gewisse Produkte, Öl, Erdölprodukte, Energieprodukte, noch mit einem niedrigeren Zoll versehen, nur 10%. Nichtsdestotrotz gab es dann natürlich entsprechende Reaktionen. Und zwar hat Kanada sofort Gegenzölle angekündigt. Mexiko hingegen hat versucht, mit Trump ins Gespräch zu kommen. Und die Chinesen, die haben sich auch erstmal etwas zurückgehalten und versuchen es jetzt hier zum einen mit einer gewissen Charmoffensive, aber zum anderen wollen sie auch international jetzt hier klagen. Was da am Ende bei rauskommen wird, muss man noch sehen. Aber Fakt ist, dass zunächst einmal dann die Angst vor einem Handelskrieg, vor einem Zollkrieg umging, und am Wochenende stürzten dann insbesondere die Krypto-Werte komplett ab. Bitcoin und Ethereum, also der Ether von Ethereum, die sahen am Mittwoch, Donnerstag, Freitag eigentlich noch sehr gut aus. Insbesondere der Ether hatte sich über die Marke von $3,350 bewegt und stand kurz vor dem Ausbruch nach oben. Und mit diesen Meldungen übers Wochenende wurde dann komplett Rabatz gemacht. Die US-Index-Futures in der Nacht lagen tief im Minus, der Dow Jones teilweise 700 Punkte, der Nasdaq noch deutlich mehr mit 550 Punkte. Natürlich in Punkten war es nicht so viel, aber prozentual, denn der Dow Jones steht ja fast doppelt so hoch, und man hatte eigentlich schon so ein bisschen Angst vor dem heutigen Tag. Natürlich eröffnete auch der DAX zunächst blutrot, und natürlich auch hier die deutschen Autowerte, allen voran VW, besonders schwach, weil die eben auch sehr viel in Mexiko für die USA produzieren. Also das hatte durchaus alles Sinn und Verstand, wobei bei den Kryptos nicht, denn was haben die mit den Zöllen zu tun? Generell war die Argumentation ja, wenn es da zu diesen Zöllen kommt, dann wird das die Inflation in den USA anheizen, dann wird die US-Notenbank die Zinsen nicht senken können weiter, sondern muss sie vielleicht sogar anheben, und das wäre natürlich schlecht für Kryptos, die ja von Liquidität leben. Und prinzipiell übers Wochenende wäre ich die Argumentation so auch noch mitgegangen, wenngleich der Kursrutsch trotzdem übertrieben gewesen wäre, insbesondere Bitcoin. Okay, der hat sich ja noch einigermaßen gefangen, ist nur so in Richtung $92.000 gefallen. Wenn man aber sich anschaut, dass er am Donnerstag noch bei 105.000 und so rumgeturnt hat, war das auch einigermaßen viel. Aber gerade Ethereum, der Ether, ist völlig zusammengebrochen, von 3.350 teilweise unter die Marke von $2.200, $2.100 im Nachthandel, hat sich dann zwischenzeitlich auch wieder etwas erholt. Aber selbst jetzt, wo Bitcoin schon wieder ins Plus gedreht ist, mittlerweile bei $101.500 etwa steht, der Ether noch tief im Minus, $2.720 etwa. Und wie gesagt, das hatte dann mit dieser Angst zu tun. Nur wenn man dann heute sich die Anleihenmärkte angeschaut hat in den USA, dann scheint diese Angst nicht von besonders vielen geteilt worden zu sein, denn die Anleihenmärkte, die Renditen der kurzlaufenden zweijährigen US-Staatsanleihen, die waren mehr oder weniger unverändert, teilweise ein bisschen im Plus, teilweise ein bisschen im Minus, aber wirklich minimal. Und bei den zehnjährigen Staatsanleihen war es sogar so, dass die Rendite rückläufig war, sprich die Kurse dort gestiegen sind. Und das dürfte sicherlich auch ein Grund dafür gewesen sein, dass sich sowohl die Aktienmärkte als aber auch die Kryptomärkte und hier allen voran, wie gesagt, der Bitcoin, der sich zuvor ohnehin stabiler gehalten hat, mittlerweile wieder fangen konnten. Und alles in allem muss man sagen, ein heftiger Sturm im Wasserglas, der aber insbesondere bei Ethereum jetzt auch einen gewissen Schaden angerichtet hat, weil der Ether eben unter die Marke von $3,000 gefallen ist, dann komplett ausverkauft wurde. Das ist so eine Art Sell-off gewesen, aber er hat sich bisher noch nicht wieder vollständig erholt, was beim Bitcoin einigermaßen der Fall ist. Wie gesagt, der war am Donnerstag bei 105.000, etwa jetzt 101.500. Das sind aber normale Tagesschwankungen. Hier muss man sagen, so von 3% etwa im Bitcoin. Beim Ether sieht das etwas schlechter aus. Auf der anderen Seite viele Altcoins natürlich auch zwischenzeitlich im Grund und Boden gehämmert. Der XRP von Ripple teilweise unter die Marke von $2 gefallen, mittlerweile wieder um 2,70. Solana unter die Marke von $200 gefallen, wobei er sich auch noch einigermaßen halten konnte, mittlerweile wieder bei 212. Der Binance Coin, der war auch in Richtung $500 unterwegs, mittlerweile wieder über 600. Aber wie gesagt, in den Charts hat das durchaus kurzfristig ein bisschen Schaden angerichtet. Aber, und das ist jetzt das Wichtige, beim Bitcoin eben nicht unbedingt. Die Bitcoin-Dominanz deswegen jetzt über 60%, also deutlich gestiegen auch. Und was man sagen muss, wenn es die Altcoins, allen voran Ethereum, in den nächsten Tagen schaffen sollten, sich weiter zu stabilisieren, weiter zu klettern und die alten, ja, wichtigen Marken, zum Beispiel bei Ethereum, die $3,000-Marke wieder zu erklimmen, dann könnte es sein, dass das der Final Sell-Off war und wir in Kürze tatsächlich endlich eine Altcoin-Season bekommen, auf die wir schon warten, die ja auch schon einmal eine erste Phase hatte und die aber dann so ein bisschen im Sande verlaufen ist. Zuletzt eigentlich nur der Bitcoin, der sich noch einigermaßen halten konnte. Die Altcoins zum Teil heftig zurückgefallen. Und das könnte sich dann jetzt ändern. Nach diesem Sell-Off sollte der Markt nämlich bereinigt sein. Aber jetzt ist es eben wichtig, dass die Anleger dranbleiben und dass diese Altcoins, insbesondere Ethereum, diese wichtigen Marken möglichst zügig wieder zurückerobern. Insbesondere, wie gesagt, bei Ether die Marke von $3,000. Ja, kommen wir aber nochmal kurz zurück zu den Zöllen, denn auch das ist prinzipiell interessant. Erstens, dass China mit weniger Zoll bedacht wurde als Kanada und Mexiko und Trump hat das natürlich wie immer begründet mit der nationalen Sicherheit, hat aber speziell bei Kanada und Mexiko Fentanyl als Problem genannt und natürlich die Migrationskrise. Jetzt muss man sagen, bei Kanada sagt jeder, das ist eigentlich Quatsch, da gibt es nicht so viele Migranten, die über Kanada illegal in die USA kommen und mit Fentanyl haben die auch nichts zu tun. Das ist quasi so ein Opiat, was in den USA als Schmerzmittel und so weiter gerne vertrieben wurde und was zum Teil halt illegal, insbesondere aus China, aber natürlich auch über Mexiko, Stichwort Narcos, ins Land kam. Und im Laufe des Tages gab es dann aber Bewegung, weil die mexikanische Präsidentin, die übrigens eher dem linken Lager zuzuordnen ist, nach der Wahl da vor ein paar Monaten, sich mit Trump ausgetauscht hat und ihm versprochen hat, sie sendet jetzt auch 10.000 Soldaten, mexikanische Soldaten, an die Grenze zu USA, um dort auch Grenzsicherung zu betreiben, um die Migrationskrise, die es dort auch gab, zu beenden und insbesondere auch diese Drogenkrise, Fentanylkrise zu stoppen. Und daraufhin hat Trump auch erst einmal die Zölle auf Mexiko für einen Monat jetzt erstmal ausgesetzt, was natürlich auch eine positive Entwicklung im Tagesverlauf war. Aber nochmal zurück zu diesem Fentanyl-Thema, denn das war teilweise auch schon in Daily Soaps in Deutschland hier ein Thema. Und das ist tatsächlich auch ein großes Thema. Ein Freund von mir war tatsächlich in den USA und hat gesagt, das ist wirklich krass. Teilweise, dass die sehen aus wie Zombies. Da liegen Menschen halt wirklich rum, die von Fentanyl inzwischen abhängig geworden sind, die deswegen sich das immer wieder einschmeißen und die dann auf der Straße enden und so weiter. Und das muss da im großen Umfang, teilweise insbesondere in Kalifornien und so, passiert sein. Also da macht man sich hier vielleicht gar keine Vorstellung. Wobei es gibt ein paar YouTube-Videos, kann man sich auch mal anschauen. Und in dem Zusammenhang dann auch noch eine Meldung, die Ende letzter Woche, glaube Donnerstag kam und die auch ganz interessant ist, nämlich von dem Biotech-Unternehmen Vertex Pharmaceuticals, was ohnehin zu meinen Favoriten in diesem Sektor schon seit langer Zeit ja gehört. Und zwar wurde dort vermeldet, dass Vertex Pharmaceuticals ein Schmerzmittel zugelassen bekommen hat von der FDA, von der amerikanischen Aufsichtsbehörde, Medikamentenaufsichtsbehörde. Und es ist die erste Schmerzmittelzulassung seit, glaube ich, mehr als 20 Jahren. Und das Wichtige, es basiert eben nicht auf Opioiden. Und dementsprechend ist es dann eine ganz andere Klasse. Ist natürlich jetzt auch nicht für die ganz heftigen Schmerzen, sondern eher so bis zu mittleren Schmerzen. Aber es ist zumindest auch von dieser Seite, von der medizinischen Seite aus ein Fortschritt. Und in Zukunft könnte das natürlich dann auch helfen, diese Krise zu beenden. Wenn man sich dann anschaut, dass die Aktie von Vertex vor kurzem noch nach einem kleinen Fehlschlag in der Medikamentenentwicklung ausverkauft wurde, unter die Marke von $450 gerutscht ist und dann im Tief sogar Richtung 375 unterwegs war und mittlerweile wieder bei über 470 notiert, heute auch mit einem deutlichen Plus von über 2%, dann waren das ganz interessante Entwicklungen. Vielleicht wussten da im Vorfeld auch welche mehr und haben nochmal für diesen Abverkauf in Vertex Pharmaceuticals gesorgt, um anschließend dann günstig zugreifen zu können. Und das könnte natürlich jetzt auch etwas sein, was wir dann bei den Kryptos sehen. Wie gesagt, es kommt jetzt sehr stark auf die nächsten Tage an. Die Altcoins müssen jetzt Gas geben, allen voran der Ether von Ethereum, der sollte da die Führung übernehmen, diese Altcoins, und dann könnte es durchaus sein, denn wenn man sich anschaut, die Bitcoin-Dominanz, die schwankte, seit es auch Altcoins im größeren Maßstab gibt, eigentlich immer so zwischen etwa einem Drittel, also 30 bis 35, und zwei Drittel, also so ja 60 bis 65, 68%. Und aktuell sind wir, wie gesagt, über 60 in Richtung 61 und damit schon am oberen Ende eher. Natürlich ist noch ein Tick mehr vielleicht möglich. Auf der anderen Seite, die Ethereum-Dominanz, die ist mittlerweile unter 10% gefallen und damit auf einem Niveau, ja, wo wir sie schon ewig nicht mehr hatten, seit das eigentlich so richtig gemessen wird, eigentlich noch nie. Und da sieht man, derzeit will kein Mensch Ethereum haben und alle setzen auf Bitcoin. Und grundsätzlich ist es meistens so, dass das kurzfristig richtig ist, der Masse zu folgen. Weil wenn man sich dagegen nicht stellt, Momentum und so weiter, das kennt man ja auch vom Sport teilweise, dann ist das problematisch. Aber mittelfristig dreht sich das ganze Bild und man sieht es ja zum Beispiel auch in den Aktienmärkten. Bis vor wenigen Wochen hat man immer gesagt, ja, deutsche und europäische Aktien, die stinken gegen amerikanische Aktien ab. Und wenn man sich jetzt die letzten Wochen dann angeschaut hat, der DAX wie Phönix aus der Asche nach oben geschossen, der Eurostoxx deutlich nach oben gelaufen und die US-amerikanischen Indizes, die schwächeln so ein bisschen, so dass wir eine Outperformance von Europa gesehen haben. Vor einem halben Jahr haben das auch schon einige gesagt, da war es noch zu früh, da war noch das Momentum im US-Markt, da war noch KI das große Thema, aber mittlerweile hat das gedreht und das kann natürlich auch bei den Kryptomärkten in den nächsten Tagen und Wochen passieren. Das wird sicherlich ein Prozess sein, der nicht von heute auf morgen geht. Aber ich erinnere mich auch noch gut an das Jahr, ich glaube 2019 war es, als damals Bitcoin totgesagt wurde. Damals aufgrund von Ethereum kamen ja auch NFTs und andere Dinge auf, die man mit Smart Contracts eben gestalten konnte. Und da hieß es dann, ja, Bitcoin, das ist jetzt der aussterbende Dinosaurier, das ist zu altbacken, zu langsam und so weiter. Und mittlerweile gibt es immer mehr Bitcoin-Maxis. Und wie gesagt, von daher gehe ich davon aus, dass wir da einen Trendwechsel kriegen. Aber das wird noch nicht heute, morgen oder übermorgen sein. Das wird ein Prozess sein über mehrere Wochen, vielleicht auch Monate. Aber ich kann mir gut vorstellen, wenn man in 3-4 Jahren drauf schaut, dass dann Ethereum zum Beispiel besser gelaufen ist als der Bitcoin. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch immer welche, die sagen, okay, Ethereum ist auch tot, Solana ist das neue Ethereum, Sui ist das neue Ethereum und prinzipiell sind das auch gute Projekte, sowohl Solana als auch Sui, aber muss man schon sagen, Ethereum gibt es halt schon länger, hat die meisten Entwickler und auch Polkadot, das ja einstmals gefeiert wurde, ist mittlerweile wieder in so ein bisschen in der Versenkung verschwunden, aber auch das würde ich noch nicht abschreiben. Wie gesagt, es ist immer Dynamik in diesem Markt, gerade in diesem Kryptomarkt und von daher glaube ich, dass da einige, die totgesagt sind, mittelfristig wiederkommen. Und ja, da muss man jetzt ein bisschen abwarten, ein bisschen Geduld haben. Aber gerade jetzt auch, ja, wenn man etwas machen will, dann würde ich vielleicht etwas weniger auf Bitcoin setzen. Natürlich, Bitcoin kann man immer haben und etwas mehr vielleicht auf Ethereum und andere. Und dann sollte sich das, wie gesagt, auf Sicht einiger Wochen und Monate definitiv dann auszahlen. Ja, und damit komme ich dann zu den Aktienmärkten und beginne hier auch mit dem deutschen Markt. Und hier natürlich mit dem DAX. Und der hat teilweise, wie gesagt, kräftig federn lassen müssen. Das Tagestief war bei 21.252,71 Punkten und das war natürlich ein Minus teilweise von 500 Punkten und noch ein Tick mehr. Zum Handelsende hin hat sich das dann aber wieder deutlich beruhigt, wie gesagt auch aufgrund der Tatsache, dass Trump die Zölle auf Mexiko jetzt erstmal für einen Monat ausgesetzt hat. Wie es damit Kanada weitergeht, muss man sehen. Und so verlor der DAX auf Zetra Handelsschlusskursbasis 303,81 Punkte oder 1,4% auf 21.428,24 Punkte. Da muss man sagen, natürlich keine besonders schöne Performance, wenn der DAX 300 Punkte verliert, aber gegenüber den Tagestiefs doch schon wieder deutlich erholt. Und es war alles nicht so dramatisch, wie es zunächst den Anschein hatte. Denn wie gesagt, da hat sich zum Teil auch eine Entspannung schon ergeben. Und generell muss man ja auch sehen, was der DAX zuletzt aufs Parkett gelegt hat. Und das war natürlich eine beeindruckende Rallye und insofern hält sich das Minus am Handelsende in Grenzen. Nachbörslich muss man sagen, geht es noch einen Tick weiter runter, weil die US-Börsen, die zwischenzeitlich zumindest der Dow Jones ins Plus gedreht waren, das nicht ganz verteidigen konnten, zum Handelsende also auch wieder ein bisschen abgegeben haben. Gewinner und Verlierer im DAX, auf der Verliererseite BASF, Siemens Energy und Volkswagen. BASF, ja, leidet unter der Energiekrise. Muss man natürlich schauen, wie es da weitergeht. In Deutschland zu produzieren ist viel zu teuer. Deswegen ja, lagert man immer mehr die Produktion aus, teilweise nach China, was das dann aus klimapolitischer Sicht für einen Sinn ergibt. Das kann mir kein Grüner wirklich erklären, denn natürlich sind die Gesetze und Auflagen in China in Sachen Umweltschutz, in Sachen Klimaschutz viel niedriger als in Deutschland. Und wenn man hier Fabriken schließt und dann in China wieder neu eröffnet, dann mag das zunächst mal sogar auch gar nicht so schlecht sein, weil das ja neue Fabriken sind, die sicherlich auch jetzt nicht so schlecht dann sind, wie vielleicht alte Fabriken hier. Aber man hat sicherlich auch nicht alle Filter, die man hier inzwischen einbauen musste und so weiter, eingebaut. Und am Ende ist es wahrscheinlich fürs Klima zumindest nicht besser, zu großen Teilen auch schlechter. Also insofern, ja, das kann mir bisher noch keiner erklären. Nichtsdestotrotz, die Aktie von BASF, ich hatte sie seinerzeit ja kritisch gesehen. Sie ist zwischenzeitlich dann nochmal gestiegen, was ich seinerzeit auch als Möglichkeit in Aussicht gestellt hatte. Da gab es dann eine gewisse Häme. Das war damals nach einem Rendezvous mit Harry, wo ich teilgenommen hatte. Aber mittlerweile muss man sagen, ist die Aktie dahin zurückgefallen, wo ich das damals mittelfristig gesehen hatte. Stabilisiert sich jetzt in diesem Bereich ein bisschen, aber so wirklich nach oben lösen kann sie sich noch nicht. Und jetzt muss man mal abwarten, wie es da weitergeht. Dann zweitgrößter Verlierer Siemens Energy. Zuletzt ja schon von diesem DeepSeek-Thema betroffen, weil natürlich, wenn man effizienter da werden kann mit diesen GPUs und so weiter in Sachen KI, dann braucht man auch weniger Strom und das belastet dann natürlich auch die Energiewerte in den USA, Constellation Energy und wie sie alle heißen. Und in Deutschland Siemens Energy, generell muss man sagen, hatte eine mega Rallye, aber so langsam, ja, war die dann auch ein bisschen ausgereizt und heute ein Minus von über 4%. Generell muss ich sagen, ich hätte der Aktie so eine Rallye damals nicht zugetraut, nachdem ja auch der Staat zum Teil rettend eingreifen musste. Zuletzt sah das charttechnisch eigentlich ganz gut aus. Es gab eine längere Konsolidierung. Auf der Unterseite immer so ein bisschen gestützt im Bereich 47,50. Da ist sie auch mal ganz kurz runtergefallen, aber meistens so in dem Bereich hat sie ja nach oben gedreht. Und auf der Oberseite war so ein charttechnischer Widerstand, ja, so zwischen etwa 53,75 und 55 Euro. Da war sie zwischenzeitlich drüber. Waren eigentlich Kaufsignale aktiv, die sie bis 66, 67, 68 Euro hätten treiben können. Aber das ist zuletzt nicht passiert und jetzt sieht das Ganze so aus. Ja, jetzt sollte die Aktie zumindest noch ein bisschen weiter konsolidieren, wenngleich man sagen muss, so richtig bearish ist das Chartbild zumindest noch nicht, aber fundamental ist die Aktie halt sehr heiß gelaufen und insofern, wer die Aktie hat, kann sie sicherlich halten, aber auf dem Niveau noch einsteigen, würde ich auch bei 4% Minus heute nicht unbedingt tun. Ja, und Volkswagen hatte ich ja eingangs schon angesprochen, natürlich ein Verlierer dieses Zollstreits, die Aktie teilweise heute mehr als 6% im Minus. Am Ende war es noch ein Minus von 4,1%, hat sich also auch schon ein bisschen beruhigt, klar, auch weil ja die Zölle auf Mexiko erstmal für einen Monat ausgesetzt sind, aber das kann natürlich jederzeit wieder aufflammen und generell ist Volkswagen natürlich alles andere als ein Vorzeigekonzern zurzeit. Man hat auch noch die Tochter Porsche, da gibt es jetzt auch Querelen im Management, da sollen wohl jetzt auch der Finanzvorstand und glaube ich der Chief Operating Officer oder so gehen. Also insofern, da gibt es genug Querelen und Volkswagen, ja, man muss eigentlich sagen, grundsätzlich eine Aktie, die ich nicht unbedingt anfassen würde, aber nachdem da jetzt da alles Negative quasi schon zusammengekommen ist und damit ja auch eingepreist sein dürfte, könnte es zumindest kurzfristig mal eine Gegenbewegung geben. Gab es ja zuletzt zum Teil auch schon. Und die könnte die Aktie natürlich wieder über die Marke von 100 Euro führen. Insofern shorten würde ich sie definitiv auch nicht mehr. Aber wer da natürlich die Longseite spielt, das ist sehr spekulativ und sollte man definitiv mit engen Stoppkursen absichern. Ja, die Gewinnerseite, Deutsche Börse, MTU Aero Engines und Rheinmetall. Deutsche Börse profitiert natürlich von solchen Marktturbulenzen. Da wird mehr gehandelt, mehr getradet und insofern die Aktie seit langer Zeit auf dem Weg nach oben und konnte das heute dann auch fortsetzen. Ein Plus nur von 0,6%, aber sie ist natürlich nahe dran am Allzeithoch. Zuletzt hat sie auch ein frisches Kaufsignal mit dem Sprung über die Marke von 220 Euro gemacht. Kursziel liegt so im Bereich 265 etwa, kann auch einen Tick noch höher gehen. Aktuell haben wir den halben Weg geschafft. Zuletzt sind wir so ein bisschen zurückgelaufen, 3-4 Euro. Heute wieder der Kursanstieg, aber natürlich noch keine neuen Allzeithochs, wenngleich man sehr nah, wie gesagt, dran ist. Aber generell kann sein, dass das noch ein bisschen dauert, aber generell gehe ich davon aus, das kann noch locker 10-12% höher gehen. Ja, und ganz positiv habe ich ja auch insbesondere mich nach dem Eigenkapitalforum zur Aktie von Rheinmetall geäußert, habe immer gesagt, das Management selbst hat auch auf dem Eigenkapitalforum gesagt, wobei der CEO war leider nicht da, dass, wenn der Ukraine-Krieg beendet würde, die Aktie durchaus auch mal einen schwachen Tag von minus 10, minus 15% haben kann, aber dass das dann kurzfristig eher zu sehen wäre, dieser Rücksetzer, und dann eher eine Kaufchance darstellen würde. Warum? Naja, weil es strukturell natürlich weiter Aufrüstung geben muss und wird, insbesondere hier in Europa. Auch Trump drängt dazu, selbst wenn er den Ukraine-Krieg beendet. Und insofern war ich seinerzeit schon positiv, habe die Aktie im Prinzip positiv besprochen. Und das kann ich nur nochmal unterstreichen. Zuletzt hat auch das Management, haben Insider hier nochmal gekauft. Und das, obwohl die Aktie ja auf oder nahe Allzeithoch steht, auf Allzeithoch steht, muss man wirklich sagen. Und auch das spricht für sich. Also alles in allem, Rheinmetall, da läuft es weiter rund. Und ja, wer die Aktie hat, der kann sich freuen, sofern er natürlich da keine ethischen Bedenken hat, denn das ist natürlich ein Rüstungskonzern, der vom Krieg und so weiter profitiert. Aber gut, was will man machen? Ich habe ja auch in der Vergangenheit gesagt, das muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er da investiert. Aber wenn er es tut, dann kann er sich natürlich über die Kursgewinne freuen. Und was man natürlich auch immer sagen kann, wer ethische Bedenken hat, der kann ja trotzdem investieren und dann vielleicht Gewinne mitnehmen und die spenden, sodass er am Ende vielleicht wenigstens etwas Gutes damit tut. Ja, dann weiter zum MDAX, der heute natürlich auch unter Druck war, ein Minus von 342,79 Punkten oder knapp 1,3%, 1,28%, um genau zu sein, 26.388,15. Auf der Oberseite schafft er es nicht über 27.500, ist ja zuletzt auch deutlich darunter gewesen. Auf der Unterseite halten aber die Supports und damit ist er weiter in der Seitwärtsbewegung. Auf der Verliererseite hatten wir heute Auto One Group oder Auto 1 Group, dann Around Town und ThyssenKrupp. Auto 1 Group, muss man sagen, hatte ich bei Kursen von 4, 5 Euro hier auch im Podcast sehr positiv besprochen. Mittlerweile hat sich die Aktie in der Spitze fast vervierfacht und dass da auch mal ein paar Gewinnmitnahmen aufkommen, das sollte da nicht verwundern. Genau das haben wir jetzt gesehen. Die Aktie kann durchaus kurzfristig auch noch einen Tick weiterfallen, aber generell ist das eine gute Aktie, die ich tendenziell bei Rücksetzern, bei größeren Rücksetzern nach wie vor eher kaufen würde, wenngleich die alten Allzeithochs nach dem Börsengang von über 50 Euro, die sehe ich jetzt so schnell nicht wieder, aber die Aktie hat durchaus noch Potenzial Richtung 20 oder über die 20 Euro zu kommen. Dann Aroundtown Immobilienkonzern hatten wir im Börsenbrief sogar mal einen gehebelten Longtrade gewagt, der schön aufgegangen ist. Ich hatte immer gesagt, wenn die Aktie wieder unter 3 Euro ist, kann man nochmal vielleicht sich das anschauen. Genau das sehen wir jetzt, 2,72, heute ein Minus von über 5%. Und jetzt muss man allerdings ein bisschen aufpassen, denn charttechnisch ist sie jetzt an einer wichtigen Unterstützung. Viel tiefer darf sie jetzt definitiv nicht fallen, sonst wird das Ganze kritisch. Aber wenn sie jetzt sich so im Bereich 2,70, 2,75 in den nächsten Tagen einpendeln sollte, dann könnte man hier tatsächlich nochmal einen Trading-Versuch starten. Und wenn es dann über die 3 geht, kann es auch wieder Richtung 3,50 oder noch einen Tick mehr nach oben gehen. Ja, und ThyssenKrupp, das ist das Gegenteil. Die Aktie hat zuletzt vom Tief aus etwa 50% gewonnen, aber sie ist zuvor halt auch in Richtung 3 Euro nach unten geprügelt worden. Also insofern, ja, war schon fast ein Penny-Stock und da ist natürlich eine Erholung um 50% immer schnell möglich. Ich hatte aber zuletzt gesagt, dass ich diese Erholung langsam vor dem Ende sehe und die Aktie definitiv nicht mehr kaufen würde. Vielleicht eher mal auf die Watchlist Trend Short packen würde. In der Spitze war sie schon an der 5-Euro-Marke dran. Zuletzt ist sie deutlich gefallen, auch heute jetzt wieder. Und generell kann natürlich sein, dass die Bullen es nochmal versuchen. Vielleicht schafft sie es sogar nochmal über die 5-Euro-Marke. Aber ich würde ThyssenKrupp definitiv keinen Cent investieren. Denn dafür ist das Unternehmen schon seit Jahren einfach zu schlecht aufgestellt. Ja, dann bleibt natürlich noch die Gewinnerseite und da hatten wir CTS Eventim, Scout24 und Hensoldt. CTS Eventim zuletzt auch teilweise ein bisschen zurückgekommen. Das war eine ganz normale Konsolidierung, Korrektur. Jetzt geht die Aktie weiter nach oben. Hab sie auch in meinem Wikifolio. Ist ein Dauerläufer. Ja, ist quasi ein Monopolist im Bereich Ticketvermarktung in Deutschland. Arbeitet ja auch mit Amerikanern, glaube ich, mit Ticketmaster zusammen. Und das sieht einfach gut aus, auch wenn es da in der Vergangenheit mal Anfeindungen von Böhmermann in der ZDF-Sendung da gab. Das hat man auch schnell abgeschüttelt. Man hat das auch clever gelöst, indem man sich gar nicht groß dazu geäußert hat, um somit kein weiteres Öl ins Feuer zu gießen und die Aktie geht, nachdem sie damals auch aufgrund der Sendung, aufgrund der Kritik unter Druck stand, mittlerweile wieder ihren Weg und wie gesagt, ich gehe davon aus, dass das auch weiter so geht, weil man hier ein quasi Monopol errichtet hat. Aus Kundensicht ist das natürlich nicht so gut, deswegen sind Tickets für Konzerte und so weiter in Deutschland besonders teuer, aber CTS Eventim, wie gesagt, für Aktionäre eigentlich seit langer Zeit ein Traum, ist ja auch ein Unternehmen, was zu neuer Marktzeiten an die Börse gegangen ist. Dann Scout24 hat sich ja zwischenzeitlich von teilweise seinen Portalen so ein bisschen getrennt, hat dadurch aber viel Geld bekommen und setzt das auch geschickt ein. Und insofern auch diese Aktie zuletzt sehr schön gelaufen, muss man ganz klar sagen. Heute auch gegen den Markt, wenn man so will, ein Plus von knapp 1%. Und die Aktie notiert damit auch auf einem, glaube sogar Allzeithoch, ich schaue nochmal, ja, sogar Allzeithoch, zuletzt auch über die Marke von 80 Euro ausgebrochen. Damit kostet die so im Bereich 95 bis 100. Problem ist, bei 94,65 Euro waren wir heute, also so viel Luft ist da nicht mehr. Und der Tagesgewinner im MDAX natürlich die Aktie von Hensoldt, ja, und das ist natürlich Rüstungskonzern. Und wir hatten ja eben, dass der Tagesgewinner im DAX Rheinmetall war und da wundert es natürlich nicht, dass im MDAX dann Hensoldt nachzieht. Alles in allem gutes Unternehmen, trotz der Beteiligung des deutschen Staates. Man hat ja auch den Großaktionär Leonardo noch aus Italien und insofern hier bestens aufgestellt. Und auch hier wieder der Hinweis, ist halt ein Rüstungskonzern. Wenn man da moralische Bedenken hat, kann ich das nachvollziehen. Ich muss aber die Aktien besprechen und kann hier nicht auf solche Dinge eingehen. Ich bin ja kein Priester. Und wie gesagt, es gibt auch immer die Möglichkeit, wenn man mit solchen Aktien Gewinnen macht, diese ganz oder teilweise zu spenden und somit dann vielleicht etwas Gutes zu tun. Und da am Ende dann ja der Sache noch einen tieferen Sinn zu geben, sage ich mal so. Dann weiter zum SDAX, der heute fast 200 Punkte, genau genommen 193,55 Punkte oder 1,32% verloren hat, 14.424,85. Er hat sich zuletzt auch schön berappelt, ist auch über die Marke von 14.200 wieder gestiegen. Auch der heutige Rücksetzer hat daran erst einmal nichts mehr geändert. Also insofern hat sich das Chartbild wieder ein bisschen verbessert. Aber es fehlt natürlich nach wie vor so ein ganz großer Ausbruch über die Marke von am Ende 15.500. Und ja, da sind wir heute jetzt wieder ein bisschen zurückgelaufen. Also insofern Der SDAX hat zuletzt Stärke aufgebaut, aber ist noch nicht stark genug. Gewinner und Verlierer im SDAX, auf der Verliererseite PVA Tepler. Ja, die machen Kristallzüchtungsanlagen, insbesondere für den Chipsektor, aber auch den Solarsektor ist das ganz wichtig. Und ja, gerade Solar läuft zuletzt natürlich nicht, wobei in den USA gelten Solarunternehmen quasi auch als Chipunternehmen, wenn man so ein bisschen will. Dann Stabilus aus dem Autozuliefererbereich. Ja, die Aktie zuletzt auch deutlich unter Druck geraten und dass es den Autobauern auch nicht gut geht und die das natürlich dann an die Zulieferer auch so ein bisschen weitergeben. Auch bekannt, ja, und dann SMA Solar. Das ist ja eine altbekannte Geschichte. Ich habe die Aktie bei 100, 110 Euro als Short-Kandidaten hier bezeichnet. Die Aktie war viel zu heiß gelaufen, viel zu teuer. Am Ende hat halt man sogar bei SMA Solar die Wechselrichter gekauft, die man eigentlich zuvor als zu teuer empfand. Ja, weil es eben keine anderen mehr gab aufgrund der Subventionen in den USA für die Solarbranche. Und jetzt, wo die ausgelaufen sind, und die sind ja auch schon ausgelaufen, bevor Biden aus dem Amt war, aber unter Trump kommen die natürlich so schnell auch nicht zurück. Ja, da sind solche schwachen Solaraktien natürlich eingebrochen. Aber es ist nicht nur eine SMA Solar. Man sieht das ja auch in den USA. Aktien wie First Solar, die sich zuletzt noch einigermaßen halten konnten, aber denen geht es jetzt auch nicht super blendend. Und ja, wenn man dann andere sich anschaut, wie Enphase Energy und Solar Edge, die ja dann völlig auch zusammengebrochen sind, ja, da muss man schon sagen, da geht es dem ganzen Sektor nicht so gut und da sieht man auch wieder, Subventionen haben den Markt kurzfristig verzerrt, aber nicht wirklich etwas nachhaltig bewirkt und deswegen bin ich auch nach wie vor kein Freund davon. Die Gewinnerseite Borussia Dortmund, Artus Software und Klöckner & Co. Borussia Dortmund mit neuem Trainer Nico Kovac hat man vielleicht neue Hoffnung. Die Aktie kann heute 1% gewinnen, ist aber zuletzt natürlich auch mit dem BVB so ein bisschen abgestürzt. Schauen wir mal, was das wird. Dann Artus Software, die sind zuletzt ja auch unter Druck geraten. Zwischenzeitlich gab es ja da einen Anteilsverkauf von einem Großaktionär und einem der Gründer. Also beide haben da so ein bisschen Anteile verkauft und das kam nicht gut an am Markt. Die Aktie ist deswegen deutlicher korrigiert, aber letztlich hat sie sich im Bereich um die 110, teilweise war sie ein bisschen darunter gefangen und jetzt zuletzt nach guten Zahlen auch ist sie wieder gestiegen. Sie müsste halt jetzt noch ein bisschen weiter Gas geben, insbesondere, dass sie sich da möglichst auch von der Marke von 110 nach oben weiter absetzen kann. Aber generell ist das ein Unternehmen, eine Dauerläuferaktie, eine der besten deutschen und dementsprechend, wenn es da nochmal Rücksetzer vielleicht in Richtung 110 gibt, wer mutig ist, kann das sicherlich auch mal nutzen. Ja, und Klöckner & Co. ist so ein bisschen wie ThyssenKrupp, auch die gleiche Branche ja, ThyssenKrupp Stahlproduzent, Klöckner & Co. Stahlhändler. Nichtsdestotrotz, die Aktie hat sich zuletzt ein bisschen berappelt, ist aber langfristig auch eigentlich eher eine Verliereraktie und das, obwohl das Management hier in der Vergangenheit auch versucht hat, immer wieder innovativ zu sein. Man hat hier auch die IT, den IT-Bereich immer wieder gefördert, hat dort auch Spezialisten eingestellt, um hier effizienter und alles zu werden, mithilfe von neuartiger Technologie. Aber das hat trotzdem nie so gefruchtet und zuletzt kann die Aktie sich aber ein bisschen nach oben lösen. Und jetzt hat man hier so ein bisschen das Problem. Man weiß nicht, ist das tatsächlich nach vielen Jahren mal eine Trendwende oder fällt das bald wieder in sich zusammen? Aktuell muss man sagen, ist es noch zu früh, das zu beurteilen. Aber wenn die Aktie nachhaltig über 5, am besten sogar über 6 Euro ansteigen kann, dann hätte sie tatsächlich Potenzial, zunächst mal Richtung 7 und oberhalb von 7 Richtung 8, vielleicht sogar Richtung 10 weiter zu steigen und ausgehend von heute 5,12 Euro. Tagesgewinner heute, wie gesagt, im SDAX mit einem Plus von über 3%, fast schon Richtung 4%. Dann wäre hier mal eine größere Erholung möglich, aber darauf wetten würde ich derzeit noch nicht. Und generell ist es so, dass Aktien, die langfristig gut laufen, meistens auch weiter gut laufen und die langfristig schlecht laufen sind, weiter auch schlecht laufen. Und deswegen ist das immer sehr, sehr schwierig, solche Turnarounds zu spielen. Ja, und dann noch zum TecDAX, der zuletzt über die Marke 3350 nach oben und auch über die Marke von 3500 nach oben ausgebrochen ist, also aktive Kaufsignale Richtung 4200, 4250 hat, heute hier aber einen Dämpfer, minus 47,04 Punkte oder 1,26% auf 3680,32 Punkte. Verlierer Aixtron, Elmos Semiconductor und Evotec. Aixtron, auch so ja, LED- und Chip-Zulieferer, Maschinenbauer. Die Geschichte kennt ihr, als die Aktie vor einem Jahr etwa in aller Munde war, bei über 40 rumgetont ist, wo sie aus meiner Sicht nie hingehört hat. Ja, habe ich sie negativ besprochen. Sie ist mittlerweile ja nicht nur, wie damals angekündigt, halbiert worden, sondern sogar getrittelt worden, aber versucht jetzt immer so ein bisschen im Bereich 12, 13 Euro einen Boden zu finden. Ob das am Ende aber klappt, muss man abwarten. Ich würde sie definitiv nicht mehr shorten oder nicht mehr unbedingt verkaufen, wenn ich da noch drin hängen würde. Aber da einzusteigen oder nachzukaufen, das wäre mir auch noch zu früh. Elmos Semiconductor ebenfalls, wie gesagt, aus dem Chipsektor. Gab ja auch mal Gerüchte, dass es hier eine Übernahme geben könnte. Aber letztlich ja, ist das wohl nicht passiert oder passiert auch nicht mehr. Und die Aktie war zwischenzeitlich auch mal ein Highflyer, ist aber zuletzt auch so ein bisschen ja, aus der Mode gekommen, sage ich mal. Die bauen auch eher altbackene Halbleiter so ein bisschen à la Infineon. Infineon ist ja eher ein Autozulieferer wie ein Chipunternehmen heutzutage. Das ist nicht unbedingt schlecht, muss man sagen, aber reißt mich jetzt auch nicht vom Hocker und ich würde definitiv andere Chip-Aktien bevorzugen. Und der Tagesverlierer mit einem Minus auch von fast 4% Evotec. Da hatten wir ja vor etwa einem Jahr den unrühmlichen Abgang von Dr. Werner Landthaler. Habe ja auf dem Eigenkapitalforum auch nochmal mit dem Management, mit dem Finanzvorstand darüber gesprochen. Dort war man auch immer noch entsetzt, wie das damals alles gelaufen ist. Er hat sich da relativ schnell über Nacht aus dem Staub dann auch gemacht. Ja, und seitdem liegt die Aktie da nieder. Aber jeder Analyst, der das Unternehmen sich näher anschaut, der kommt eigentlich zu dem Schluss, die Aktie ist mehr wert als die aktuell 8,30 Euro, 8,40 Euro. Und dementsprechend, heute ging es zwar nach unten, aber die Aktie scheint in einer Bodenbildungsphase zu sein und mittelfristig sollte hier einiges nach oben gehen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir sie in den nächsten anderthalb Jahren wieder bei 12, 12,50 sehen. Das hört sich jetzt erstmal nicht viel an, von 8,30 auf 12, 12,50, aber das sind eben auch fast 50%, wenn der Ausgangswert halt niedrig ist, wie eben ThyssenKrupp, wenn die bei 3 Euro war, dann ist halt ein Kursanstieg auf 4,50 schon 50% und das kann sich dann eben auch sehen lassen. Ja, die Gewinnerseite, Atos Software hatten wir schon, Hensoldt hatten wir auch schon und dann noch die Deutsche Telekom und das ist natürlich ein defensiver Wert. Zudem sind die natürlich in den USA über T-Mobile US aktiv. Insofern, selbst wenn da irgendwelche Zölle kämen, wären sie davon nicht betroffen. Also das sieht hier nach wie vor sehr gut aus. Zuletzt hat auch T-Mobile US wieder gute Zahlen geliefert und alles in allem, ja, kann man mit der Aktie auch zufrieden sein. War ja eine Aktie, die ich zur Corona-Zeit, als viele neu an die Börse gekommen sind, immer wieder vorgestellt habe, wo ich gesagt habe, das ist eine Aktie für Anfänger, weil sie eben nicht sehr volatil ist und man kriegt hier immerhin 4% Dividende. Man hat vielleicht nicht den ganz großen Kursgewinn, aber sie ist solide, sie wird sich auch nicht dritteln und so weiter. Ja, und mittlerweile muss man sagen, hat man sogar schöne Kursgewinne. Wenn man damals für 12, 13, 14 Euro da rein ist, hat man mittlerweile mehr als verdoppelt, die Dividende noch on top und es sieht nach wie vor gut aus. Also die T-Aktie seit langer, langer Zeit wieder auf dem Vormarsch und das freut mich natürlich sehr, zumal mein verstorbener Papa da ja auch seinerzeit mit der T-Aktie an die Börse so ein bisschen gegangen ist und da noch einiges in seinem Depot liegen hat, aber nicht, weil ich das jetzt erben würde, das ist ja an meine Mama gegangen, aber es freut mich halt, wenn in der Familie es da gut läuft und wie gesagt, der hat da ein durchaus ansehnliches Aktienpaket hinterlassen oder gehabt, sagen wir es mal so. Ja, dann der Dow Jones, wie gesagt, der hat es mittlerweile im Tagesverlauf sogar mal ins Plus geschafft. Am Ende konnte er das aber nicht ganz halten. Am Ende war es ein Minus von 122,75 Punkten oder 0,28% auf 44.421,91 Punkte. Verlierer Caterpillar, Nvidia, Apple. Muss man sagen, Caterpillar soll von den Zöllen auch betroffen sein, weil die Baumaschinen von denen, ja, die werden halt auch in Mexiko, in Kanada im Rohstoffbereich eingesetzt. Und wenn natürlich Trump da Zölle erhebt und es dann Gegenzölle gibt, dann könnte Caterpillar darunter leiden. Man hatte auch Zahlen geliefert, beim Umsatz lag man unter Erwartung, beim Gewinn über Erwartung. Also waren mittelprächtig, muss man sagen. Alles in allem finde ich Caterpillar grundsätzlich aber nach wie vor ein gutes Unternehmen. Aber es hat einen Pferdefuß, ein Problem. Bill Gates ist hier auch größer investiert, deswegen habe ich mir die Aktie seinerzeit mal näher angeschaut und habe festgestellt, alles super, aber die sind halt hoch verschuldet. Und das ist, kann natürlich auch bei steigenden Zinsen ein Problem sein. Ja, das muss man dann halt mögen, aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, wer sich so ein bisschen von ja, der Schuldenlast da freimacht und da nicht so viel Fokus drauf legt, für den ist die Aktie nicht uninteressant, gerade wenn sie jetzt vielleicht in den nächsten Tagen auch noch ein bisschen weiter zurückkommt. Dann Nvidia, zuletzt ja von DeepSeek auch getroffen, hat sich dann wieder ein bisschen erholt. Am Freitag ging es dann schon wieder ins Minus, heute natürlich nochmal im Minus und das ist jetzt so ein bisschen kritisch, weil die Aktie unter die 200-Tage-Linie, den EMA 200 auch gefallen ist. Der lag so im Bereich knapp 120 Dollar. Das ist jetzt noch nicht nachhaltig, also wenn die Aktie sich jetzt in den nächsten zwei, drei Tagen wieder deutlich erholt, Richtung 125, 128, dann war es vielleicht auch einfach nur eine Bärenfalle, aber das muss man definitiv im Auge behalten, so ein bisschen wie beim Ether von Ethereum. Wenn in den nächsten Tagen es weiter nach oben geht, dann kann es hier zu einer Entspannung kommen, dann kann das auch wieder deutlich sich aufhellen. Aktuell muss man hier aber ein bisschen vorsichtig sein und dann Apple, die hatten zuletzt ja Quartalszahlen, die waren jetzt nicht berauschend, dennoch reagierte die Aktie mit einem Plus, konnte ich nicht so ganz nachvollziehen, aber gut, bei Apple ist das schon öfter so. Mittlerweile hat ja selbst Warren Buffett hier einen großen Teil der Position verkauft, auch das hat die Aktie aber eher kurzfristig belastet. Ja, und generell, Apple ist natürlich ein tolles Unternehmen. Ich arbeite ja hier auch fast nur mit Apple Soft und Hardware noch, aber ja, man ist nicht mehr sonderlich innovativ. Simon Betschinger hat das, glaube ich, zuletzt auch ganz gut beschrieben. Steve Jobs hat da ein Riesenerbe hinterlassen. Tim Cook hat das gut verwaltet, aber mittlerweile, ja, müsste mal wieder was Neues an Innovation kommen und da ist Tim Cook vielleicht nicht mehr der richtige Mann. Und insofern mal schauen, ob es da vielleicht in den nächsten ein, zwei, drei Jahren einen Wechsel im Vorstandsposten, auf dem Vorstandsposten gibt. Die Gewinnerseite: Verizon Communications, Procter & Gamble und IBM International Business Machines. Verizon Telekommunikationsunternehmen, vielleicht mit T-Mobile US so das Beste in den USA, auch schöner Dividendenwert. Auf der anderen Seite haben aber auch die Telekom-Unternehmen, mit Ausnahme vielleicht so ein bisschen von T-Mobile US, wobei auch die Schulden haben, recht hohe Schulden, insbesondere AT&T hat das in der Vergangenheit gehabt. Deswegen waren die Dividenden auch immer so ein bisschen fraglich bisher, aber kommen sie noch einigermaßen durch. Und insofern, ja, Verizon als für Dividendenjäger, die können sich die Aktie immer mal, wenn sie schwächelt, anschauen. Heute aber ein Plus von 1,5%, ja, als defensiver Wert, so ein bisschen wie die T-Aktie im DAX. Vielleicht auch normal an so einem Tag, aber jetzt nicht der ganz große Burner, wo ich jetzt hier all mein Geld draufsetzen würde. Dann Procter & Gamble, auch eher defensiver Wert, Konsumgüterhersteller, Pampers und so weiter. Kennt ja jeder, wie heißt immer so schön, ich sage es einfach mal, wird immer. Und von daher, ja, heute auch etwas gesucht, ein Plus von 1,7%. Generell muss man aber auch sagen, in der Vergangenheit habe ich mich zu Kursen von $90 mal positiv zu Procter & Gamble geäußert. In der Folge hat es ein bisschen gedauert und dann schoss sie nach oben. Jetzt zuletzt ist sie aber auch von 180 zurückgefallen, teilweise im Tief unter die 160. Und ich glaube, jetzt setzt da wieder eine Erholung ein. So im Bereich 150, 160 wäre die Aktie für mich immer ein Kauf. Jetzt heute mit dem Kurssprung um fast 1,7% an die 170er-Marke vielleicht noch einen schwachen Tag abwarten. Aber generell sieht das gut aus. Und ebenfalls gut aus sieht es bei IBM unter dem neuen Chef, der das Unternehmen ja auch so ein bisschen umgekrempelt hat. Nachdem man ja jahrelang eine Chefin hatte, da sieht man das. Ich habe nichts gegen Frauen, aber es hängt nicht vom Geschlecht ab, ob ein CEO oder eine CEOin gut ist oder schlecht ist. Und von daher, ja, IBM mit einem neuen indischstämmigen Chef, das haben ja viele Unternehmen mittlerweile in den USA, auch Microsoft oder Adobe, geht es hier deutlich aufwärts. Man hat sich hier neu ausgerichtet, man hat sich erneut neu erfunden. Und das ist ja das Geniale an Big Blue. Den Konzern gibt es ja schon seit mehr als 100 Jahren und der hat sich schon zwei- oder dreimal komplett neu erfunden. Und man hat es wohl wieder geschafft, auch wenn es lange gedauert hat, auch wenn es quälend war. Aber das sieht jetzt richtig gut aus und der Dinosaurier lebt weiter. Ja, und dann noch zum Nasdaq 100, der zwischenzeitlich auch, wie gesagt, heftig unter Druck stand, zwischenzeitlich dann auch mal so versucht hat, ins Plus zu gehen, es aber nicht ganz geschafft hat und zum Handelsende gab es dann noch ein paar Verkäufe. So am Ende 180,47 Punkte, wo es nach unten ging oder 0,84% auf 21.297,58 Punkte. Muss man jetzt abwarten, ob sich das jetzt weiter in den nächsten Tagen erholt, das wäre sehr positiv, oder ob es doch nochmal einen auf die Mütze gibt. Da muss man aber auch sagen, ja, 21.000, 20.500 und dann auch 20.000 wären Unterstützung. Also der Index sollte jetzt auch nicht durchgereicht werden, wobei man weiß ja auch nie, was Trump noch einfällt. Gewinner und Verlierer auf der Verliererseite heute on Semiconductor. Chip-Werte waren ohnehin nicht unbedingt so gesucht. Nvidia ja auch im Dow Jones ein Verlierer. Und dann Tesla und PDD Holdings. Und das hat natürlich auch mit den Zöllen auf China zu tun. PDD Holdings wird darunter direkt leiden, weil deren Produkte dann mit Zöllen versehen worden sind. Und Tesla, die haben natürlich viel Geschäft in China. Und wenn China jetzt doch zurückschlagen sollte, dann könnte das auch den Elon Musk-Konzern heftig treffen. Zudem muss man sagen, die Aktie hat ja auch eine gewaltige, ja, wie soll man sagen, Promance-Rallye hinter sich, weil Trump und Musk ja ein Dreamteam zuletzt so ein bisschen waren. Und das hat die Tesla-Aktie dann explodieren lassen. Und dass da jetzt ein paar Anleger auch mal Gewinne mitnehmen, ist vielleicht auch nicht so ungewöhnlich. Zumal auch der Bruder von Elon Musk zuletzt, also Kimball Musk, ein paar Aktien verkauft hat. Und in der Vergangenheit hat er immer ein recht gutes Timing gehabt. Wenn der verkauft hat, ging es in den nächsten Wochen und Monaten erstmal abwärts. Und dann irgendwann drehte der Kurs aber auch wieder nach oben. Gewinnerseite, Costco Wholesales, MicroStrategy und IDEX Laboratories. Und Costco eigentlich auch ein recht defensiver Wert, Einzelhandel mit einem relativ genialen Geschäftsmodell, was ja auch von Charlie Munger in der Vergangenheit sehr gelobt wurde. Die Aktie allerdings zuletzt auch gelaufen wie geschnitten Brot, nahe Allzeithoch und vor allen Dingen von der Bewertung her sehr teuer. Außerdem im Chart, das könnte ein Doppeltop sein. Grundsätzlich bin ich eigentlich ein Fan der Aktie, aber aktuell würde ich sie nicht unbedingt kaufen. Wer sie hat, kann sie noch halten, mit Stoppkurs dann absichern. Ansonsten mal schauen, ob es da neue Allzeithoch gibt, ob es da nachhaltig neue Allzeithoch gibt. Dann wäre es ein Kaufsignal, aber aktuell kann das auch ein Doppeltop werden. MicroStrategy, ja, die Bitcoin-Aktie, wenn man so will, und die lag heute natürlich teilweise auch tief im Minus, aber mit der Erholung des Bitcoin, insbesondere des Bitcoin, stieg sie dann wieder wie Phönix aus der Asche. Im Tief hatten wir Kurse unter 310, am Schluss dann 347,09 und ein Plus von sage und schreibe 3,67%, Schlusskurs Freitag war ja noch 335, das heißt, wir hatten zwischenzeitlich 7% und mehr Minus und am Ende ein Plus von ja knapp 3,7%, also verrückter Tag und der bildet sich natürlich insbesondere in der Bitcoin-Aktie MicroStrategy ab. Ja, und der Tagesgewinner IDEX Laboratories aus dem Biotech-Sektor, Tiermedizin so in erster Linie so ein bisschen. Und die Aktie konnte heute über 11% hinzugewinnen. Habe jetzt da mich aber gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, so sehr mit den Nachrichten befasst. Habe da jetzt auch aktuell nichts vorliegen. Also Ja, es gab Quartalszahlen, doch heute Quartalszahlen, im vierten Quartal, Gewinn je Aktie 2,62, statt geschätzt 2,39, Umsatz 954,28 Millionen über den Erwartungen von 933,38. Also hier waren es die Quartalszahlen, die gegen ja, Mittag 12:30 Uhr, 12:35 Uhr kamen, die die Aktie angefeuert haben. Und generell muss man sagen, auch ein gutes Unternehmen, eine Aktie, die in der Vergangenheit sehr gut gelaufen ist, bei der auch sehr viele institutionelle Investoren drin sind. Deswegen machen die auch in erster Linie den Kurs. Und zuletzt ist die Aktie aber heftig korrigiert in Richtung der 400-Dollar-Marke. Da konnte sie sich jetzt nach oben abstoßen. Der Abwärtstrend ist aber noch nicht aufgebrochen worden. Charttechnisch also noch nicht unbedingt ein Kaufsignal. Aber wenn sie in den nächsten Tagen weiter Gas gibt, wenn sie insbesondere es auch vielleicht schafft, über die Marke von 500 Dollar noch zu steigen, dann könnte hier auch der Chart noch drehen und dann sähe die Welt auch hier wieder besser aus. So ähnlich wie das ja auch bei den Kryptos durchaus, wie gesagt, möglich wäre. Ja, und damit bin ich dann am Ende für heute. Der Podcast heute natürlich etwas länger, über 40 Minuten. Kein Wunder bei diesem verrückten Handelstag. Und deswegen, ja, möchte ich euch jetzt nicht länger aufhalten. Ich wünsche allen, die sich das heute Abend, heute Nacht noch anhören, natürlich einen guten Abend, eine gute Nacht. Ansonsten, die es erst morgen machen, einen guten Tag, einen guten Handelstag auch. Und dann schauen wir mal, ob Trump in den nächsten Tagen nochmal für irgendwelche größeren Kursbewegungen sucht. Es gibt ja mittlerweile Leute, die sagen, man muss immer freitags ja im späten Handel so ab 18 Uhr oder so short gehen und dann übers Wochenende das laufen lassen und Montag früh dann die Shorts eindecken und wieder auf die Longseite wechseln. Zuletzt hätte das zweimal in Folge funktioniert, aber daraus jetzt eine Regel zu machen, ja, muss man mal abwarten. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das jedes Wochenende so ist. Zudem, nächstes Wochenende ist vielleicht dann auch Trump etwas weniger aktiv, denn das ist Super Bowl jetzt am Sonntag. Und ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Wie gesagt, ich möchte die Verabschiedung jetzt nicht zu lange machen. Deswegen sage ich an dieser Stelle wie immer nur noch eins, nämlich Tschüss und Bye-bye, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich wie immer, ihr euer Sascha Huber.